Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Dienstag, der 30. November. Ja, das sind heute unsere Themen. Der Twitter-Chef Jack Dorsey tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Der Quick-Commerce-Anbieter Joker ist ab sofort ein Unicorn. Der Tony-Box-Anbieter Boxin vollzieht seinen Börsengang. E-Scooter dürfen in Paris ab sofort maximal 10 km/h fahren. Und die Umsätze während des Black Fridays sind zum ersten Mal rückläufig. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Jenny Dreier von EQT Ventures. Ja, und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen. Zum einen haben wir über den NFT-Space gesprochen. Da hat Jenny ein eigenes Investment mitgebracht, was gerade gestern verkündet wurde. Und dann haben wir über ein richtig, richtig cooles Thema gesprochen. Möchte ich gar nicht so viel verraten, aber da habe ich wirklich mit den Ohren geschlackert oder mir die Augen gerieben. Also wie ihr auch wollt, ein richtig cooles Thema. Bleibt dran, kommt sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber kurz nochmal der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr wird es hier politisch. Da ist Christian Miele zu Gast, der Vorstandsvorsitzende beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir haben aus aktuellem Anlass gesprochen, denn wir haben den Koalitionsvertrag besprochen. Wir haben also mal aus Sicht der Startup-Szene analysiert, beziehungsweise Christian hat kommentiert, was da alles gut ist, was da schlecht ist, beziehungsweise was vielleicht noch fehlt. Grundstimmung, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist sehr positiv oder abwartend optimistisch. Aber wie gesagt, es lohnt sich nachher reinzuschalten, das dann um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüße ich Marie-Helene Amtsreiter. Sie ist General Partner bei Speed Invest. Den Frühphasenfonds kennt ihr alle und die haben große Neuigkeiten. Die darf ich aber jetzt noch nicht verraten, deswegen dazu später mehr. Das Gespräch dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, es lohnt sich reinzuschalten. Jetzt geht's sofort in die Nachrichten. Danach dann Jenny Dreier von EQT Ventures und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
Werbung.
Du willst in ein Startup investieren oder benötigst Kapital für deine Gründung? Beim Ultimate Demo Day von Unternehmertum, Europas größtem Gründungs- und Innovationszentrum, kommst du weiter. Sei am 9. Dezember dabei. Anmeldung unter ultimatedemoday.com.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
Give me the unicorn.
Joker steigt zum Unicorn auf. In einer neuen Finanzierungsrunde sammelt der Quick-Commerce-Dienst Joker angeblich 200 Millionen US-Dollar ein. Das Kapital kommt von G-Squared, das gemeinsam mit Altinvestoren investiert. Die Pre-Money-Bewertung des von Foodpanda-Gründer Ralf Wenzel gegründeten Startups lag angeblich bei 1 Milliarde Dollar. Damit gesellt sich Joker zu den anderen Unicorns im Quick-Commerce-Segment Gorillas, Flink und Getir. Eine mögliche pikante Randnotiz ist die Tatsache, dass G-Squared kürzlich auch in den Berliner Konkurrenten Gorillas investiert hat. Andererseits scheint sich dadurch die Marschrichtung Jokers zu festigen, sich insbesondere auf Emerging Markets zu fokussieren. Derzeit betreibt Joker nach eigenen Angaben 200 Standorte in 11 Städten, darunter New York, Mexiko-Stadt, Lima, São Paulo, Warschau und Wien und beschäftigt 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Stock Market? Yes.
Tonys vollzieht Börsengang. Der Hersteller der Kinder-, Musik- und Hörspielboxen Tonys hat seinen Börsengang via SPAC erfolgreich vollzogen und ist seit gestern an der Frankfurter Börse gelistet. Das vor 8 Jahren gegründete Unternehmen erzielte beim Börsengang einen Bruttoerlös von rund 190 Millionen und wird in Folge mit fast 1 Milliarde Euro bewertet. Initiatoren des SPAC war die Investorengruppe um Ex-Rocket-Internet-Vorstand Alexander Kudlich und dem ehemaligen Global Founders Capital Partner Ludwig Ernsthaler, die inzwischen gemeinsam den Venture Capital Fonds 468 Capital und betreiben. Tonys wird nach eigenen Angaben in diesem Jahr einen Umsatz von 172 Millionen Euro erzielen, der sukzessive bis 2025 auf 700 Millionen Euro steigen soll.
I invest in people I believe in.
Ex-Commerzbank-Chef Blessing investiert in Hausgold. Der frühere Commerzbank-Chef Martin Blessing steigt zusammen mit Partnern beim Hamburger Mac-Makler-Konkurrenten Hausgold ein. Die vergleichsweise kleine Finanzierungsrunde besteht zur Hälfte aus Bankkrediten, was Hausgold-Gründer Sebastian Wagner jedoch nicht als Schwäche, sondern als Ausdruck der Kapitaleffizienz von Hausgold verstanden wissen will. Wir sammeln kein Geld ein, nur um Geld einzusammeln, so der Gründer gegenüber dem Handelsblatt. Das Geschäftsmodell von Hausgold sei es auch nicht, Immobilien zu vermitteln, sondern Hausverkäufer bei der Suche nach einem Makler zu unterstützen. In früheren Finanzierungsrunden hatten sich bereits Rocket Internet und Hanse Ventures an Hausgold beteiligt. Ursprünglich sollte im letzten Jahr der Break-Even im Normalbetrieb erreicht werden, was aber Corona-bedingt nur durch das zeitweise Herunterfahren der Marketingkosten gelungen ist.
I'm bankrupt. All my debts have been called in.
CodeCheck ist insolvent. Das Unternehmen hinter CodeCheck ist insolvent. Über die App können Verbraucherinnen und Verbraucher Produkte auf ihre Inhaltsstoffe überprüfen. Über das Tool wird zusätzlich leicht verständlich aufgeschlüsselt, was sich hinter den einzelnen Inhaltsstoffen verbirgt und wie schädlich sie sein können. Wie Business Insider berichtet, wurde schon am 19. November 2021 das Insolvenzverfahren eröffnet. CodeCheck zufolge hätten sich nicht genug Investorinnen und Investoren gefunden und auch Werbung und die Abonnements hätten nicht genug abgeworfen, um die Kosten zu decken. Nach eigenen Angaben zählte CodeCheck im November letzten Jahres 4,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und den USA. Wie es mit der App und den 24 Angestellten nach dem Insolvenzverfahren weitergeht, soll zum jetzigen Zeitpunkt jedoch offen sein.
Not so fast.
E-Scooter dürfen in Paris maximal 10 Kilometer pro Stunde fahren. In der französischen Hauptstadt zeichnen sich möglicherweise die Vorboten der E-Scooter-Branche ab. Nachdem es zu einigen tödlichen Unfällen gekommen ist, sollen E-Scooter der drei großen Vermieter dort in Zukunft strenger reguliert werden und unter anderem nur noch mit maximal 10 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Betroffen sind Gebiete, in denen E-Scooter und Fußgänger sich bislang oft in die Quere kamen, berichtete die Zeitung Le Parisien am Montag. Die Pariser Stadtverwaltung hatte die bisherigen freiwilligen Schritte der Anbieter als nicht ausreichend empfunden, weshalb man sich zur Ausweitung der sogenannten Slow Zones mit reduziertem Tempo entschieden habe. In Paris sind derzeit insgesamt 15.000 Elektroroller im Einsatz. Umsätze während Black Friday erstmals rückläufig. In diesem Jahr fielen die Umsatzzahlen an Black Friday geringer aus als im Vorjahr. Dies berichtet The Verge mit Verweis auf eine Analyse von Adobe Analytics. Demnach lagen die Black Friday-Ausgaben im Onlinehandel weltweit bei 8,9 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr beliefen sie sich auf 9 Milliarden US-Dollar. Diese Entwicklung macht 2021 zum ersten Jahr, in dem die Umsatzzahlen rückläufig sind, denn bisher überstiegen die Umsatzzahlen von jedem Black Friday die des vorherigen. In Deutschland wurden in einer von der Wirtschaftswoche veröffentlichten Criteo-Analyse zufolge 19% weniger Einkäufe verzeichnet als noch 2020. Der Criteo-Managerin Corinna Hohenleitner nach nutzen Konsumierende immer früher Rabattaktionen einzelner Händler und warten nicht mehr auf den Black Friday.
Excuse me?
I am leaving.
Twitter-Chef Jack Dorsey tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Der Gründer und bisherige CEO des Kurznachrichtendienstes Twitter, Jack Dorsey, ist mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten. Sowohl Dorsey und Twitter selbst haben mittlerweile die Echtheit der Meldungen bestätigt. Auch wenn Dorsey in seinem Statement erklärte, dass er die Entscheidung aus freien Stücken getroffen habe und es sich natürlich um eine schwierige Entscheidung gehandelt habe, dürfte ihn vor allem der zunehmende Druck des Hedgefonds und Twitter-Anteilseigners Elliott zu diesem Schritt gedrängt haben. Elliott-Gründer Paul Singer war die Doppelrolle Dorseys als gleichzeitiger CEO von Twitter und des ebenfalls von ihm gegründeten Zahlungsdienstleisters Square ein Dorn im Auge, weshalb er bereits im Jahr 2020 versucht hatte, ihn als Twitter-Chef abzusetzen. Dorsey sei durch die Doppelbelastung außerstande, die aggressiven internen Ziele von Twitter zu erfüllen. Nachfolger Dorseys wird der bisherige Twitter-Technikchef Parag Agrawal. Nach Bekanntwerden der Nachricht schoss der Aktienkurs des Kurznachrichtendienstes um mehr als 11% in die Höhe, gab dann aber unmittelbar einen Teil der Gewinne wieder ab. Australien bereitet Gesetz gegen Internet-Trolle vor. Mit einem neuen Gesetzentwurf plant die australische Regierung, härter gegen Beleidigungen, Mobbing und Hetze im Internet vorzugehen. Wie mehrere australische Medien berichteten, sollen Konzerne wie Facebook und Twitter in Zukunft für die Kommentare und Aussagen ihrer Nutzerinnen und Nutzer zur Verantwortung gezogen werden. Dies entspräche de facto einer Verpflichtung, die Identität und Informationen von Personen herauszugeben, die beleidigende oder diskriminierende Aussagen tätigen. Das Gesetz sieht vor, dass die Plattformen ein Beschwerdesystem einrichten, über das Fehlverhalten gemeldet werden kann. Die Social-Media-Unternehmen würden anschließend gezwungen, die persönlichen Informationen der Beteiligten, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder andere Details, herauszugeben, um diffamierten Personen die Möglichkeit einzuräumen, gegen die Beleidigung vorzugehen. Diese Offenlegungspflicht bedeutet in Konsequenz ein Ende der Anonymität im australischen Internet.
Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
Startups, aufgepasst! Die DB Mindbox, der Startup-Hub der Deutschen Bahn, sucht nach innovativen Startup-Lösungen in den Bereichen Operations und Instandhaltung. Ihr habt einen spannenden Lösungsansatz und möchtet diesen gemeinsam mit der Deutschen Bahn umsetzen? Dann noch bis zum 5. Dezember bei der DB Mindbox für das Programm Future of Operations und Maintenance 2022 bewerben. Weitere Infos auf der Website www.dbmindbox.com/currentcalls.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Die Neobank Revolut stellt ihre goldene Banking Card vor. Dabei handelt es sich um eine mit 24 Karat vergoldete Mastercard, die in der EU, in Großbritannien und den USA erhältlich sein wird. Diese ist streng limitiert und schlägt mit 79,99 Euro zu Buche. Der US-Elektroautobauer Tesla wird die Serienproduktion in Grünheide Medienberichten zufolge bereits im Dezember aufnehmen. Die Zustimmung des Brandenburgischen Landesamts für Umwelt solle voraussichtlich in den kommenden Tagen erfolgen. Ursprünglich war der Start schon für Juli 2021 geplant, verzögerte sich aber wegen fehlender umweltrechtlicher Genehmigungen. Ein Tesla Model S stürzte letzte Woche in Puerto Rico von einer Klippe, wie auf Twitter veröffentlichte Fotos von der Unfallstelle zeigen. Der Wagen erlitt dabei einen Totalschaden, der Fahrer blieb weitgehend unverletzt. Tesla Rati führt den vergleichsweise guten Schutz bei Unfällen auf das hohe Gewicht, den niedrigen Schwerpunkt und die erheblichen Knautschzonen aufgrund des fehlenden Verbrennungsmotors zurück. Die US-amerikanische Investmentbank Morgan Stanley reduzierte ihre direkte Beteiligung an der E-Commerce-Plattform Home24SE von 3,13 auf 2,09%. Damit halten die US-Amerikaner direkt noch 613.042 Aktien an Home24. Die über Finanzinstrumente zusätzlich kontrollierten Stimmrechte an der Home24 AG wurden von 2,93 auf 2,45% gesenkt. Seit China im Mai dieses Jahres das Schürfen von Kryptowährungen verboten hat, haben viele Miner ihre Aktivitäten in den benachbarten Binnenstaat verlegt. Das scheint das Stromnetz im Land jedoch zu überfordern. In 6 Regionen in Kasachstan fiel nämlich der Strom aus. Bei 3 Kraftwerken soll der Stromverbrauch der Miner zu Notabschaltungen geführt haben. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 30. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Heute mit Jenny Dreier von EQT. Präsentiert von
InVenture, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2.500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
Ja, ich freue mich sehr. Jenny Dreier ist wieder hier von EQT Ventures. Hallo Jenny.
Hallo Jan.
Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Und ich habe vor allem gedacht, wir reden mal kurz über deinen Podcast, weil das ist ja beim letzten Mal so ein bisschen untergegangen oder in den letzten Malen. Ihr habt ja echt einen coolen Podcast gemacht, Jenny. Oder den gibt's ja schon lange. Und demzufolge habe ich gedacht, die letzte Folge, da ist ein alter Bekannter hochgepoppt, den ich super finde, nämlich Gunter Dück. Da musst du mal kurz ein bisschen erzählen, weil ich habe den auch mal interviewt. Ich habe jetzt die Folge noch nicht gehört, aber ich weiß, Der hat so viel Schlaues zu erzählen. Der muss uns vielleicht mal kurz durchführen. Was hat denn der so alles erzählt?
Ja, wahnsinnig spannender Gast auf jeden Fall. Er wird auch Wild Duck genannt in seinem Umfeld. Ein Spitzname, auf den er, glaube ich, auch ein bisschen stolz ist. Für die, die ihn nicht kennen, er war Professor für Mathematik, hat dann lange im Management bei IBM gearbeitet in verschiedenen Positionen. Und mittlerweile bezeichnet er sich selbst als Philosoph und Management Thinker. Also schreibt Bücher und ist auch sehr gerne so auf den Bühnen zu Hause. Und ja, wir hatten eine ganz spannende Folge mit ihm, finde ich, wo wir über ganz, ganz viele Themen gesprochen haben, aber unter anderem um so die Innovationskraft von Deutschland und was wir eigentlich tun müssen, um da am Ball zu bleiben.
Das ist ein super schlauer Kopf. Ich erinnere mich wirklich noch dran, wie ich ihn interviewt habe. Ich glaube, so 2-2,5 Stunden, weil er auch sehr, sehr viel redet. Ja, und das hinterher dann zu komprimieren, wo man sich fragt, okay, was war jetzt wichtig, was war unwichtig? Das ist bei ihm fast unmöglich, weil er so viel schlaue Sachen raushaut. Deswegen, also ich an der Stelle wirklich Werbung für euren Podcast gemacht. Die Folge sollte man sich, auch wenn ich sie jetzt, wie gesagt, noch nicht gehört habe, aber wahrscheinlich nicht entgehen lassen. Sag doch vielleicht nochmal kurz die Eckdaten von eurem Podcast. Für wen ist der denn sonst interessant?
Ja, der Podcast heißt Tabula Rasa und wir sprechen da mit ganz unterschiedlichen Gästen aus Politik, aus Wirtschaft, aus der Startup-Szene über die Zukunft der Bildung. Ein Thema, was mich neben meinem Job als VC ziemlich umtreibt. Und anhören sollte sich das, glaube ich, jeder, der sich für das Thema Bildung interessiert. Und ich hoffe, dass das relativ viele Leute sind. Natürlich haben wir viele, viele Lehrkräfte, die uns hören, was ich auch mal ganz spannend finde. Und ich so das Gefühl habe, wir können denen Impulse nochmal zum Beispiel aus der Startup-Szene mitgeben, aber auch durchaus viele Leute, die eher so aus meiner Welt kommen und sich für das Thema Bildung interessieren.
Heute Nachmittag kommt Christian Miele vom Bundesverband Deutsche Startups, mit dem ich ein Interview geführt habe zum Thema Koalitionsvertrag. Und dann drücke ich euch jetzt die Daumen, dass zumindest aus der neuen Regierung viele euren Podcast hören, weil das Thema Bildung, Bildungsreform, digitale Weiterentwicklung des Bildungsstandorts Deutschland ist natürlich ein mega wichtiges Thema, ne?
Ja, ich glaube, da sind auch einige ganz spannende Punkte im Koalitionsvertrag schon enthalten, was das Thema Bildung und gerade auch digitale Bildung angeht. Aber da müssen sie natürlich jetzt auch erstmal abliefern.
Und du hast gerade schon gesagt, es hat eigentlich nichts mit deinem Job als VC zu tun, zumindest vordergründig nicht. Wahrscheinlich so ein bisschen Leidenschaft an beiden Punkten gibt es wahrscheinlich Überschneidungen, aber nichtsdestotrotz, jetzt steigen wir mal ein in unser Gespräch des heutigen Tages. Du hast zwei richtig coole Sachen mitgebracht, finde ich.
Freut mich, dass sie dir gefallen.
Ja, total.
Als erstes dachte ich, ich freue mich mal über eins meiner Investments zu sprechen. Und zwar haben wir heute ein Investment von 12 Millionen Euro in Timeless announced. Eine Berliner Company, die auch so auf das Trendthema Tokenization springt. Also Timeless hat eine Plattform aufgebaut, auf der man fraktionalisierte Anteile an Real Assets kaufen kann. Was bedeutet das? Also man kann zum Beispiel ab 50 Euro Anteile an Oldtimern, an Vintage-Uhren, an Sneakers, an Memorabilia wie so dem Helm von Michael Schumacher oder an Kunst wie an Banksy kaufen.
Total abgefahrenes Thema. Und das Ganze eben vor diesem Riesenhype der NFTs gerade. Ne? Aber fraktionalisierte Anteile, das habe ich ja noch nie gehört, das klingt ja total abgefahren. Erzähl mal.
Ja, also was passiert? Timeless kauft tatsächlich diese Assets, also zum Beispiel ein Oldtimer Porsche und der wird dann fotografiert, der wird gelagert, der wird versichert und wird dann tokenisiert und auf die Plattform gebracht. Und dann kann man Anteile ab 50 Euro kaufen auf der Timeless-Plattform, also über eine App. Und die dann mittlerweile sogar auch traden in der App. Das heißt, was ich daran so spannend finde, ist, dass es eine Anlageklasse, die vorher nur den Superreichen zugänglich war, also so die teuren Oldtimer, die teuren Uhren, das konnten sich natürlich viele nicht leisten, obwohl es eine sehr attraktive Anlageklasse ist. Und Timeless schafft es, diesen Zugang zu dieser Asset-Klasse zu demokratisieren. Und dazu ist es natürlich noch eine spaßige Art zu investieren, wenn man die Dinge sehen kann, vielleicht dann in Zukunft auch anfassen kann. Es soll so Pop-up-Showrooms geben. Also ich finde eine coole, aber auch finanziell sehr, sehr sinnvolle Art zu investieren.
Genau, also es ist eigentlich ein Fintech, ne? Eine Investmentplattform, weil ich verstehe jetzt richtig, sie ist losgelöst eigentlich von den Gegenständen, um die es da geht. Die sieht man eigentlich physisch gar nicht. Das heißt, man kennt ja oft dieses Bild, dass irgendwelche Superreichen haben irgendwelche Lagerräume, wo dann so ein Banksy zum Beispiel dann nachdem er gekauft wurde, verstaut wird. Das ist hier auch der Fall, ne? Also dann die Öffentlichkeit oder vielleicht ist er im Museum, aber er ist zumindest nicht bei irgendjemand zu Hause, ne?
Ja und nein. Ich finde, ich hatte fast so einen kleinen Robin Hood-Moment, als ich so darüber nachgedacht habe, weil genau, wie du es beschreibst, heute liegen Kunstwerke, liegen diese teuren Uhren in Tresoren oder in den Privathaushalten von einzelnen Personen. Und Timeless nimmt diese Gegenstände jetzt und macht sie einerseits als finanzielles Investment der breiteren Masse zugänglich. Aber auch, das ist passiert jetzt gerade noch nicht, aber demnächst wird es zum Beispiel einen ersten Pop-Up-Showroom geben, in dem man sich erste Assets anschauen kann, wo Dinge ausgestellt werden. Man kann ja, also sie denken auch über Events nach, zum Beispiel, dass man alle, die zum Beispiel Michael Schumacher-Fans sind und in Anteile an seinem Helm gekauft haben, zu einem Michael Schumacher-Event einzuladen. Mhm. Formel 1-themed Abend einzuladen. Also da kann man sehr, sehr viel machen, um rein über das Finanzielle auch hinauszugehen.
Und diese Collectibles, wie funktioniert das Sourcing? Weil ich habe jetzt gesehen, in dem Artikel, den du mir geteilt hast, es wurden bis dato 75 Gegenstände verkauft. Ja, da waren, du hast ja eben auch schon ein paar Beispiele genannt, von Kunst zu Helmen über Oldtimer. Also ein sehr breites Spektrum. Wonach werden die denn ausgesucht? Und was mich gewundert hat, sie müssen auch vorfinanziert werden, ne?
Sie müssen vorfinanziert werden. Deswegen auch eine relativ große Runde, die wir jetzt schon hier finanziert haben. Und das kommt ganz auf die Anlageklasse an oder auf das Asset an. Also sie haben Partner, zum Beispiel Kunsthändler, Uhrenhändler, die ihnen helfen beim Sourcing, aber nach und nach ist das natürlich ein kritischer Punkt, da die Assets zu bekommen und eben natürlich auch in größeren Mengen und zu sinnvollen Preisen zu bekommen, um sie auf die Plattform zu bringen.
Und ab welcher Größenordnung macht sowas überhaupt Sinn? Also ist da jetzt jede Rolex quasi ein potenzielles Target oder muss es erstmal irgendwie so einen Grundwert von, ich weiß nicht, 100.000 Euro oder sowas haben?
Schwer zu sagen. Also es muss natürlich einen gewissen Grundwert haben, damit es Sinn macht, diesen auch operativen Aufwand von fotografieren, versichern, lagern und so weiter, dass der sich rechnet. Aber prinzipiell ist es ganz flexibel. Also man kann sich, die haben jetzt schon ein breites Spektrum an Gegenständen auf der Plattform. Also wer mal reinschauen möchte, ich glaube, da ist durchaus für jeden was dabei, von jetzt der letzten Pokémon-Edition über die Uhren, die Banksys, Jeff Koons Kunst. Also ich glaube, für ganz viele unterschiedliche Geschmäcker ist da auch ein sinnvoller Gegenstand dabei.
Und das Geschäftsmodell ist hinterher, Sie partizipieren an der Wertsteigerung oder Sie partizipieren am Umsatz oder beides?
Sie bekommen eine Service-Fee am Verkauf. Das ist erstmal am Verkauf und dann auch an den Trades.
Na, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ja, die Bewertung wurde hier gemutmaßt, aber wahrscheinlich möchtest du sie auch nicht kommentieren, ne? Der Gründer hat sich zumindest dagegen entschieden, das zu kommentieren.
Genau, ich glaube, die werden wir auch nicht kommentieren. Aber,
zumindest, ihr habt die Runde nicht alleine gemacht. Also vielleicht da nochmal ganz kurz, in dem Artikel steht EQT, aber ich habe schon gelernt, ihr seid ja EQT Ventures. Ne? Das wird, glaube ich, oft durcheinander geschmissen.
Genau. EQT ist ja ein riesen Laden. Wir sind über 1.000 Leute weltweit mit ganz vielen unterschiedlichen Fonds und EQT Ventures ist sozusagen, ja, wir sind so der jüngste Fonds in der EQT-Familie mit den kleinsten Tickets auch, aber jetzt auch mit 660 Millionen in unserem letzten Ventures-Fund. Durchaus einer der größeren auch in Europa schon.
Und die Runde aber nicht alleine gedreht, darauf wollte ich hinaus, nochmal mit Porsche, EOS, die kenne ich gar nicht, und La Roca. Also das waren, glaube ich, die Bestandsinvestoren, ne?
Genau, vielleicht auch ganz spannend, Porsche genau ist auch dabei, was natürlich hilft bei der Beschaffung von Oldtimern, zumindest von den Porsches. Freuen uns, dass die auch wieder dabei sind.
Und vielleicht dann nochmal generell die Brücke zum NFT-Markt an sich. Wie schätzt ihr den denn ein? Weil das ist ja so ein Markt, der so mit Hypergeschwindigkeit gerade wachgeküsst wird. Ich kenne auch viele VCs, die noch gar nicht in dem Bereich aktiv sind. War das euer erstes Investment oder wird es euer letztes bleiben? Guckt ihr euch das erstmal in Ruhe an und sagt, mal gucken, ob der Markt wirklich losgeht oder ist das eher so richtig bullisch gerade?
Nein, das ist absolut ein Thema, über das wir uns sehr viele Gedanken machen. Das ist weder das erste, noch wird es das letzte sein. Und ich glaube, dass wir noch viel mehr auch ganz, ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle in dem Bereich sehen werden, sei es jetzt Infrastruktur, Web3 oder die grundsätzliche Decentralized Economy, all diese Buzzwords, die da im Moment durch den Raum fliegen. Natürlich machen wir uns darüber auch viele Gedanken und glauben da durchaus auch sehr stark dran.
Also es läuft nicht mehr unter diesem Begriff Moonshots, wo man sich vielleicht als Fonds nur so, ich weiß nicht, 1 von 10 Mal erlauben kann, sondern es ist eher schon wirklich eine Klasse, die man verstehen kann, wo man sagt, die hat ihre Berechtigung, ja?
Das würde ich absolut so unterschreiben. Und was ich spannend finde, ist, dass es ja auch, dass die Blockchain oder die Tokenization als Prozess auch im Fall von Timeless ja nicht so als, eher als Mittel zum Zweck angesehen wird. Das ist ja jetzt nicht, das steht nicht im Vordergrund, sondern es ist Teil des Businessmodells und wird eher als Tool verwendet. Und das finde ich ganz spannend, weil in der ersten Welle Blockchain-Startups im weiteren Sinne stand die Blockchain ja immer noch sehr stark im Vordergrund. Und ich glaube, jetzt sind wir so im Hype-Cycle an der Stelle angekommen, wo wir uns sehr stark darüber Gedanken gemacht haben, wo kann man es sinnvoll einsetzen und wie ist es eben Mittel zum Zweck.
Und dann vielleicht die Brücke zum zweiten Thema. Ein anderes total gehyptes Thema gerade ist das Metaverse und traurigerweise natürlich auch das ganze Thema virtuelle Konferenzen, Zoom-Calls und so weiter. Und da hast du ein Thema mitgebracht, das wie eine Alternative wirkt. Ich weiß es nicht ganz genau, bin mal gespannt, wie du es einordnest. Auf jeden Fall total abgefahren, muss ich sagen.
Ja, Portal, ein aus LA stammende Company, die so ziemlich nach Sci-Fi klingt. Die haben eine Hologrammmaschine entwickelt. Also es ist wie ein 3D-Videoscreen, der ein Hologramm einer Person, die irgendwo anders aufgenommen wird, in den Raum bringt. Sieht ziemlich cool aus. Auf der Website kann man sich das mal anschauen. Eine Holoportation-Plattform.
Also als ich den Begriff gelesen habe, habe ich gedacht, okay, die schmeißen hier mit einem Buzzword um sich, das einfach nur gut klingen soll. Aber tatsächlich, wenn man sich das Video auf der Seite, und wir verlinken das auch, das muss sich wirklich jeder mal angucken, es ist echt abgefahren. Das Video zeigt, nee, das ist eigentlich real, ne?
Das funktioniert schon so. Das ist noch technisch relativ aufwendig. Also man braucht diesen 3D-Screen da, wo es projiziert werden soll. Man braucht so eine Art Studio, um die Person aufzunehmen. Aber man kriegt schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wo das hingehen kann.
Ja, also genau. Man kriegt vielleicht, sag mal, die Fantasie wird geweckt. Ne? Es ist vielleicht eben ein Schritt weiter, als man, man kennt es aus Star Trek und solche Geschichten, diese Holotransportation. Hier geht es natürlich nur nicht um eine physische Bewegung, sondern man ist tatsächlich an einem Ort. Aber es sieht so aus und sie haben dann Beispiele zum Beispiel von Konzerten, wo dann ein Sänger auf der Bühne steht. Und ja, also außer dass er in so einem Rahmen stattfindet, hat man das Gefühl, er ist tatsächlich da, ne?
Ja, genau. Und das sind auch die hauptsächlichen Anwendungsbereiche bis jetzt. Konzerte oder in Stadien wird es irgendwie verwendet. In der Kunstszene ist es relativ beliebt. Also jetzt gerade auch zur Art Basel oder sonstigen Kunstmessen werden NFTs dann darüber präsentiert. Also ja, es gibt einige spannende Ideen. Es ist jetzt noch nicht an einem Punkt, wo wir es in jedem zweiten Konferenzraum erwarten können. Aber ja, ich glaube durchaus, dass das für einige Bereiche kommen wird.
Ja, genau, ich glaube, deswegen bin ich so fasziniert davon, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass es kommt. Also das ist so eine Sache, die man hat es, wie gesagt, durch Film und so weiter immer schon mal irgendwie vermutet, aber dass überhaupt jemand daran arbeitet und dass es jetzt schon an so einem Punkt ist, hätte ich nicht vermutet. Und dementsprechend, wenn man jetzt mal 5 oder 10 Jahre in die Zukunft spult, wir sind ja alle gerade so ein bisschen dabei, am zu überlegen, wie die Zukunft überhaupt aussehen kann. Ne? Stichwort Metaverse und Zoom-Calls und so. Ich finde, hier kommt eine neue Komponente dazu.
Absolut.
Zu der Runde, die ist jetzt in der gleichen Höhe wie bei Timeless, habe ich gesehen. Ne? Das war jetzt wahrscheinlich nur ein Zufall.
Das war mir gar nicht aufgefallen in der Vorbereitung. Aber genau, die haben auch eine 12 Millionen Euro Runde oder Dollar in dem Fall sind das, glaube ich, geraced.
Und da sind aber vorwiegend, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, sind das viele Business Angels auch dabei, ne?
Genau, True Capital hat Teil der Runde gemacht und ansonsten sind das Angels wie Tim Draper und einige weitere prominente Business Angels. Also eine coole Runde, die sie da zusammen haben.
Also ich glaube, da bleiben wir dran. Ich würde vermuten, das ist nicht das letzte Mal, dass wir von denen gehört haben.
Ich hoffe es. Ich bin sehr gespannt. Würde es gerne mal ausprobieren.
Aber das ist so ein Thema, das haben wir hier in Deutschland oder Europa noch nicht gesehen. Ne? Das ist jetzt nichts, was mir nur entgangen ist. Das haben wir aber noch nicht gesehen. Ne?
Nee, es gibt Projekte von Google. Google arbeitet an einem ähnlichen Thema. Also es gibt so ein paar, aber die meisten, also in Osteuropa kenne ich jetzt auch niemanden. Ansonsten gerne melden.
Genau. Ja, dann sag doch, genau, sag mal zum Schluss noch einen Satz zu euch. Wir haben es ja eben an der Runde von Timeless schon so ein bisschen quasi gestreift, aber wer darf sich denn bei euch melden?
Wir investieren tatsächlich sehr, sehr breit. Also wir können von Seed bis hoch zu 50 Millionen Euro Tickets recht viele unterschiedliche Dinge machen. Wichtig ist, glaube ich, immer die Ambition, die dahinter steckt. Und ich gucke mir alles an, was wir so in der deutschsprachigen Region sehen. Aber grundsätzlich gucken wir uns da fast alles an.
Jenny, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
Nö.
War gut, ne?
Toll. Danke dir.
Dank dir auch. Dann bis zum nächsten Mal, ja?
Bis zum nächsten Mal.
Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
InVenture, deiner Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Erhalte bereits ab 2.500 Euro Zugang zu einer bisher verschlossenen Anlageklasse.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's. Das war Jenny Dreier von EQT Ventures. Ich habe es ja gesagt, das sind zwei richtig, richtig coole Themen. Schaut euch das mal an. Wir verlinken das natürlich auch beides. Also ich glaube, da ist für jeden was dabei gewesen. Ihr seht schon, hier bei uns wird immer die Zukunft besprochen. Von daher, wie immer, die Bitte an euch, tragt das gerne weiter, empfehlt uns weiter an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns, wenn wir noch mehr Menschen erreichen mit diesem Podcast. Es geht ja um die Zukunft unseres Landes und genau darum geht es auch um 13 Uhr. Im Gespräch mit Christian Miele, dem Vorstandsvorsitzenden beim Bundesverband Deutsche Startups. Und wir haben, wie vorhin angekündigt, den Koalitionsvertrag auseinandergenommen. Es ist ein sehr cooles Gespräch geworden. Christian ist da ja wirklich sehr, sehr analytisch und ja auch extrem souverän. Also von daher, hört euch das mal an. Das, wie gesagt, um 13 Uhr und um 16 Uhr dann Marie-Helene Arbeitsreiter, General Partner bei Speed Invest. Ich habe es ja gesagt, da geht es um eine Neuigkeit, die ich jetzt noch nicht verkünden darf. Aber auch da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschalten. So, dann in diesem Sinne, euch erstmal einen schönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.